ARD Sounds.
Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
Jetzt bitte ganz leise sein. So klingt es im Wald, im mitteleuropäischen Urwald. Dieser mitteleuropäische Urwald, der steht in Bayern. Dieser plätschernde, zwitschernde Natursound, der kommt aus dem Bayerischen Wald. Wir haben ihn aufwendig aufgenommen und wer da richtig eintauchen will, kann das. In unserem Radioreisen-Podcast in ARD Sounds gibt's eine Extra-Folge mit dem Klang des Bayerischen Waldes. Dann vielleicht noch gute Kopfhörer und schon ist das ein akustisches Waldbad, ganz ohne Wanderschuhe. Wie gut der Wald tut, das spüren alle, die sich drauf einlassen. Weg vom Lärm aller Menschenmaschinen, Luft ohne Abgase, ohne Staub und Bremsbelagpartikel. Und dann einfach nur da stehen. Keine spektakulären Tiere, keine knallbunte Blütenpracht, vielleicht einmal ein schöner Steinpilz oder quasi Farbexplosion, ein Fliegenpilz. Ich jedenfalls, ich liebe es. Wir gehen heute in den Radioreisen in den Wald. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Die Idee des Waldbadens, die kommt aus Japan. Das ist die Erkenntnis, dass es heilsam und beruhigend ist, wenn man sich wirklich mit allen Sinnen auf den Wald einlässt. Die Größe der Bäume spürt und ihr Alter, die Unbeweglichkeit im Großen und die Beweglichkeit im Kleinen. Das Moos, die Nadeln, die Blätter, die Vögel und Käfer. Was Größe angeht, da fangen wir jetzt gleich maximal an mit den Baumriesen an der kanadischen Pazifikküste. Wer dahin möchte, kommt an Vancouver nicht vorbei. Das Girl from Vancouver, das besingt jetzt der Isländer Svava Knutur. She's got a smile like an upside down rainbow. Where did my brain go? Where did my brain go? And how she does it, I just cannot explain though. Smiles like a rainbow. Like a rainbow. Wer mal richtig überwältigt werden möchte vom Wald, sollte die Küstenregenwälder in Kanada besuchen. Die Bäume dort am Pazifik sind so riesig, dass der Blick nach oben geradezu schwindlig macht. Ganz klein und unbedeutend fühlt sich da der Mensch, aber nicht einsam. Es kommt dieses erstaunliche Gefühl der Verbundenheit auf mit etwas Größerem, das sich unserem Wissen und unserer Kontrolle entzieht. Aber leider ist es so, dass der moderne Mensch mit seinen gewaltigen Maschinen halt doch die Kontrolle hat über die Baumriesen. Auch in Kanada wurde und wird brutal abgeholzt, denn Wald ist gleich Holz ist gleich Geld. Die Wälder leiden darunter und die Menschen auch, insbesondere die First Nations, die Ureinwohner Kanadas. Denn sie hatten und haben ein komplett anderes Verhältnis zur Natur und zu den Bäumen als die weißen Eroberer. Mitten in Vancouver steht ein Stück uralter Regenwald im Stanley Park. Dort gibt es Touren mit Angehörigen der First Nations, die mit und in diesem Wald gelebt haben. Es ist eine Lehrstunde in Sachen Demut, Wissen, Naturliebe und zum Glück auch Mut. Michael Marek war auf der Talking Trees Tour in Vancouver.
Es riecht nach feuchter Erde, nach Moos und Zedernholz. Die Luft ist kühl, Sonnenstrahlen fallen durch das Blätterdach des Stanley Park im Norden Vancouvers. In dem Naherholungsgebiet ragen riesige Douglasien in den Himmel. Manche wachsen hier seit beinahe 3 Jahrhunderten und sind älter als jedes Gebäude in Nordamerika. Wind weht durch die Baumkronen, Vogelstimmen sind zu hören und Schritte auf feuchtem Waldboden. Von Großstadthektik keine Spur. Bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein lebten hier noch First Nations, ein Ort indigener Erinnerung und Gegenwart.
That is our Squamish language. I come from the Squamish and Haida peoples.
Unsere Tour beginnt am Beaver Lake, einem kleinen See im Herzen der Stanley Park. Seraphine Lewis ist unser Guide. Sie gehört zu den First Nations der Squamish und Haida.
Ich bin im Squamish Valley aufgewachsen. Mein Ahnenname ist Kwegay Iwans. Das bedeutet die Kostbare. Mein englischer Nachname ist Lewis. Den hat meine Familie in der Zeit der Residential Schools bekommen. Meinem Großvater hat man einfach gesagt, das ist jetzt dein Nachname. Vorher hatten wir keinen.
They said, this is your new last name. We didn't have last names before that.
Seraphine Lewis ist Ende 20. Sie gehört zu jenen First Nations, deren Vorfahren den Großraum Vancouver seit Jahrtausenden besiedeln. Die junge Frau arbeitet als Kulturvermittlerin und Tourguide. Lewis führt Besucher durch Wälder, die für ihre Ahnen Lebensraum, Apotheke, Klassenzimmer und spiritueller Ort zugleich waren. Wer mit ihr unterwegs ist, merkt schnell, hier geht es nicht um eine gewöhnliche Waldwanderung, sondern um ein anderes Verständnis von Natur. Doch warum heißt die Wanderung Talking Trees Tour?
So we know more and more, something we've always known, but now there's Western science to go behind it, to back that up, is that the trees, they do communicate.
Wir erfahren heute immer mehr über etwas, das wir eigentlich schon immer wussten. Bäume kommunizieren miteinander. Die westliche Wissenschaft kann inzwischen sogar erklären, wie sie das tun. Bäume besitzen quasi ihre eigene Sprache. Aber ich glaube auch, dass diese Bäume ihre eigenen Geschichten erzählen. Die ältesten von ihnen sind etwa 300 Jahre alt. Sie haben die jüngere Geschichte dieses Landes miterlebt und unzählige Veränderungen mitbekommen. Leider gibt es im Stanley Park nur noch wenige Reste des ursprünglichen alten Waldes. Vor der Parkeröffnung 1888 wurde hier großflächig abgeholzt.
It was logged extensively before it became a protected park in 1888.
Vancouver ist nach dem britischen Seefahrer und Offizier George Vancouver benannt, der Ende des 18. Jahrhunderts große Teile der nordamerikanischen Pazifikküste kartierte. Der Park trägt den Namen von Frederick Stanley, Generalgouverneur Kanadas im 19. Jahrhundert. Für Seraphine Lewis undenkbar. Wir würden einen Ort niemals nach uns benennen, sagt sie. Ihre Vorfahren nannten das Gebiet des heutigen Downtown Vancouver Kamkamali, einen Ort, der für seine vielen Ahornbäume bekannt war.
Our guides come from many different nations. We not only teach others, but we.
Unsere Guides stammen aus vielen verschiedenen indigenen Nationen. Wir möchten nicht nur zeigen, dass dies ein schöner Ort ist, sondern dass dieses Land voller Geschichte, Erinnerungen und Verantwortung steckt. Wir sprechen nicht nur über Bäume. Wir sprechen auch über unsere Vorfahren und über die Beziehung, die wir bis heute zu diesem Land haben. Es ist ein Privileg, dieses Wissen weiterzugeben und dafür bezahlt zu werden. Ich würde es ohnehin tun. aber es ist schön, davon leben zu können.
To get paid to share this knowledge, it's something that I'd be doing anyway, but it's nice that I can make it my living.
Während der Tour pflückt Seraphine Lewis ein Blatt breitwegerig. Zerreibt man es oder kaut es gut, kann es bei Hautreizungen helfen. Sein Saft wirkt leicht antiseptisch. Der Wald ist eine Apotheke. Der Harz der Douglasie kann kleine Wunden schließen. Die Rinde der Roterle wird traditionell gegen Husten verwendet. Die Früchte der Schneebeere galten als Heilmittel gegen Warzen. Lewis rupft einige Nadeln einer Hemlocktanne ab, legt sie sich auf die Zunge und fordert auf, es ihr gleich zu tun. Viel Vitamin C, sagt sie, ein frischer zitroniger Geschmack breitet sich im Mund aus.
Cedar is our tree of life. It's what we use to make our houses out of, our canoes, where we travel in, even our clothing.
Die Rotzeder ist unser Baum des Lebens. Aus ihrem Holz bauen wir Häuser und Kanus. Selbst Kleidung haben wir traditionell aus ihrer Rinde hergestellt. Sie eignet sich für so vieles, weil ihr Holz natürliche Öle enthält. Die schützen vor Fäulnis, Feuchtigkeit und Schimmel. Ein großer Vorteil, wenn du in einem Regenwald lebst.
Or getting moldy or damp when you live in a rainforest, that's important.
Auf der Talking Trees Tour stellt Seraphine Lewis eine grundsätzliche Frage. Welche Beziehung haben wir zu einem Baum? Für viele indigene Gemeinschaften ist der Wald mit seinen Bäumen weit mehr als ein Rohstofflieferant. Der Mensch steht nicht über der Natur, er ist Teil von ihr. Das Land ist unser Lehrmeister, sagt Lewis. Es soll so hinterlassen werden, wie wir es vorgefunden haben. Pflanzen, sagt sie, seien Familienmitglieder.
Traditionell haben unsere Kinder draußen in der Natur gelernt. Hier ist alles miteinander verbunden. Die Bäume, die Beeren, die Vögel, die Lachse, die Menschen. Es ist ein einziges lebendiges System. Wenn die Erwachsenen Beeren gesammelt haben, sind die Kinder mitgegangen. Sie haben gelernt, welche Pflanzen essbar sind und welche helfen können, wenn man sich verletzt.
Doch genau diese Weitergabe von Wissen wurde über Generationen immer wieder unterbrochen. Mit der europäischen Besiedlung Kanadas setzte eine systematische Verdrängung indigener Kulturen ein. Land wurde enteignet, traditionelle Lebensweisen wurden eingeschränkt oder verboten. Über mehr als ein Jahrhundert hinweg trennten staatliche Behörden indigene Kinder von ihren Familien und brachten sie in sogenannte Residential Schools.
They took it away from us in one generation, but now we're teaching it at a young age now and teaching it all the way to.
Sie haben uns unsere Sprache innerhalb nur einer einzigen Generation genommen. Heute lehren wir sie wieder, vom Kindergarten bis zur Universität. Und zum ersten Mal seit mehr als 100 Jahren gibt es wieder Kinder, deren Muttersprache Squamish ist.
Indigenes Wissen ging durch die Kolonisierung verloren. Die Residential Schools haben diese Entwicklung noch verstärkt. Sie wurden vom Staat finanziert und überwiegend von Kirchen betrieben. Zwischen den 1880er Jahren und 1996 durchliefen etwa 150.000 indigene Kinder dieses Internatssystem. Ziel war es, sie von ihren Familien zu trennen, ihre indigene Kultur und Identität zu zerstören. 1998 gestand die kanadische Regierung die systematische sexuelle Gewalt gegen die Internatskinder ein. Viele wurden misshandelt oder starben. Im Mai 2021 wurden auf dem Gelände der ehemaligen Kamloops Indian Residential School Hinweise auf 215 mögliche, nicht gekennzeichnete Gräber entdeckt. Der Fund löste international Entsetzen aus. In den folgenden Monaten meldeten indigene Gemeinschaften ähnliche Funde auf ehemaligen Internatsgeländen. Die Folgen dieses Systems reichen weit über die einzelnen Schulen hinaus und wirken bis heute in Familien, Sprachen und Gemeinschaften nach.
I was one of the fortunate ones. I blocked that memory from my mind.
Vielleicht war ich einer der Glücklichen, weil ich die Erinnerungen viele Jahre lang verdrängen konnte.
Moses Martin, der etwas später zur Talking Trees Tour dazustößt, spricht erst seit wenigen Jahren öffentlich über seine Erfahrungen in den Residential Schools. Er fühlt sich als ein Überlebender dieses Schulsystems.
Erst 2013, bei einer Konferenz der Wahrheits- und Versöhnungskommission in Vancouver, sind sie zurückgekommen. Dort habe ich so viele Berichte darüber gehört, wie Kinder in diesen Schulen behandelt worden sind, dass auch meine eigenen Erinnerungen wieder da waren. 7 Jahre lang war ich in dieser Schule. Täglich wurde ich geschlagen, weil ich kein Englisch sprechen konnte.
Moses Martin gehört zu den bekanntesten indigenen Umweltaktivisten Kanadas. Der heute über 80-jährige Angehörige der Cloquet First Nation lebt an der Westküste auf Vancouver Island. Jahrzehntelang schwiegen Überlebende der Residential Schools wie Moses Martin über ihre Erfahrungen. Die Folgen wirken bis heute nach, nicht nur bei den Überlebenden selbst, sondern auch bei ihren Kindern und Enkeln. Wissenschaftler sprechen von generationenübergreifenden Traumata. Viele indigene Familien erleben deren Folgen bis heute.
Heute gehören etwa 1200 Menschen zu unserer First Nation, aber nur noch 10 sprechen unsere Sprache. Daran sieht man, was verloren gegangen ist. Ich selbst habe 8 Kinder und viele Enkelkinder. Trotzdem habe ich ihnen nie meine Sprache beigebracht. Ich wollte sie schützen. Mir sollte diese Sprache mit Gewalt ausgetrieben werden. Ich wollte nicht, dass meine Kinder aus demselben Grund leiden müssen.
That was my own way of protecting my own kids so that they couldn't be beaten for the same reason.
I call them the silent generation because they weren't taught anything.
Ich nenne sie die stille Generation, weil ihnen vieles nicht mehr weitergegeben wurde. Ihre Eltern haben in ständiger Angst gelebt. Erst die jüngsten Generationen erleben wieder, dass es möglich ist, offen über die eigene Geschichte zu sprechen. Heute wollen Menschen unsere Geschichte hören.
International bekannt wurde Moses Martin während der Proteste gegen die Abholzung der Regenwälder im Cloquet Sound. Gemeinsam mit anderen Angehörigen der First Nations stellte er sich den Plänen großer Forstunternehmen entgegen. Im Mittelpunkt stand Mears Island, eine dicht bewaldete Insel vor der Pazifikküste. Die Proteste führten Anfang der 1990er Jahre zu den damals größten Massenverhaftungen in der kanadischen Geschichte. Für Moses Martin ging es dabei nie nur um Bäume, es ging um die Zukunft seines Volkes und seines Landes.
We had gotten a hold of Macmillan and Bloedel at the time, was the logging company.
Macmillan Bloedel war damals eines der größten Forst- und Papierunternehmen der Welt mit Sitz in Vancouver. Sie wollten 90% von Mears Island abholzen. Die Insel ist ziemlich groß und umfasst rund 9000 Hektar. Das entspricht rund 12.500 Fußballfeldern. Für uns war klar, das geht zu weit, das lassen wir nicht zu. Heute, fast 40 Jahre später, stehen diese Bäume noch immer. Warum? Wir sind vor Gericht gezogen. Nach 3,5 Millionen Dollar Kosten und 3 Jahren Prozess haben wir gewonnen.
Aus dem Widerstand gegen die Abholzung wuchs damit mehr als ein Protest. Es entstand ein Modell eigener indigener Schutzgebiete, die Tribal Parks. Dabei handelt es sich um Schutzgebiete, die von den First Nations selbst verwaltet und nach ihren eigenen Grundsätzen geführt werden. Heute sind sie vor allem auf Vancouver Island zu finden, wo Moses Martin Besucher durch den Tribal Park von Mears Island führt. Die Geschichte dieser Wälder lässt sich nicht von der Geschichte ihrer Bewohner trennen. Den indigenen Gemeinschaften Nordamerikas war die Vorstellung fremd, dass Land einem einzelnen Besitzer gehören kann. Die britische Kolonialverwaltung schloss Verträge in englischer Sprache, interpretierte sie häufig zu ihren Gunsten und machte vielfach Zusagen, die später nicht eingehalten wurden. So übernahm zunächst die Kolonialmacht und später der kanadische Staat schrittweise die Kontrolle über Land und Rohstoffe. Es war eine Politik der Enteignung und Verdrängung.
Displaced is a like a politically correct way of saying it, I guess, but it was a forcible removal of our people, our indigenous people, from our lands.
Verdrängt klingt fast harmlos. Tatsächlich sind indigene Menschen gewaltsam von ihrem Land entfernt worden. Meine Familie zum Beispiel hatte mal ein großes Gebiet, für das sie verantwortlich war. Als die Siedler gekommen sind, ist dieses Gebiet immer kleiner geworden, Stück für Stück. Am Ende ist dann oft nur die kleine Fläche in den Reservaten übrig geblieben. Dazu haben wir den Zugang zu Ressourcen verloren. Wir durften nicht mehr in unseren traditionellen Gebieten jagen und in unseren Gewässern fischen. Stattdessen war da industrielle Fischerei und Holzwirtschaft. Viele Menschen mussten ihren Lebensunterhalt in der Welt der Weißen verdienen. Früher haben wir von unserem schönen Land gelebt und konnten uns selbst versorgen.
The white man's world, and that's how to make a living now. When at one time we could just live and sustain ourselves on our beautiful lands.
Vielleicht liegt genau darin die wichtigste Botschaft der Talking Trees Tour. Die Wälder rund um Vancouver erzählen nicht nur von Douglasien und Rotzedern. Sie erzählen auch von Menschen, von Familien, die von ihrem Land vertrieben wurden, von Sprachen, die beinahe verstummt wären, von Wissen, das verloren ging und heute zurückkehrt. Wer mit Guides wie Seraphine Lewis oder Moses Martin unterwegs ist, begegnet deshalb nicht nur einem Wald, er begegnet einer anderen Sicht auf die Welt. Einer Sicht, in der Menschen nicht über der Natur stehen, sondern Teil von ihr sind. Und genau dort beginnt das Zuhören. Dem Zuhören gegenüber Menschen, deren Wissen lange ignoriert wurde. Dem Zuhören gegenüber einer Kultur, die Kolonisierung, Verbote und Assimilationspolitik überstanden hat. Und dem Zuhören gegenüber einer Natur, die in Zeiten von Klimawandel, Artensterben und Ressourcenverbrauch mehr Aufmerksamkeit denn je verdient.
Eine Tour durch den Regenwald mitten in Vancouver. Da geht's dann nicht nur um Ergriffenheit und Erholung, sondern um einen beschämenden, finsteren Teil der menschlichen Geschichte. Noch mehr zur indigenen Kultur, zu Vancouver und zu British Columbia gibt's hier in den Radioreisen übrigens nächste Woche. Da sind wir ausschließlich im Westen Kanadas unterwegs. Nach dieser beeindruckenden und auch bedrückenden Geschichte wird's jetzt wieder leichter. Hier ist der Holsturner Musik Big Band Club, kurz HMBC, aus Vorarlberg. Sänger Philipp Ling hat Edelweiß verschenkt, also praktisch sein Herz, an eine englisch sprechende Person. Aber das war in diesem Fall wirklich ein totaler Fehlschlag, ein kompletter Fail. What happened to the Edelweiß I gave you last night? Das ist der Titel.
Baby, baby, ich muss dir jetzt zeigen, dass ich dich ganz gruselig gehen kann. Aber du hast mir versaut, blöde Art und Weise abserviert. Ich hab das Bier gier, ich hab das Lieb gier. Aber du hast nicht einmal den, es ist stimmiert gier. Weil du mich wahrscheinlich gar nicht verstanden hast. Weil du bloß in Englisch reden kannst. Ich hab das Blut, ganz allein hinter dem hohen Stuhl. Ich hab das Blut. Haben wir bückt, ganz entzückt, bloß für dich, bloß für dich. Die Hand zu blühen, Hand versteckt, hinterm hohen Eck, wie Blackjack, yeah. Die Hand zu blühen, und ihnen ist es passiert. An einem zwölften Nacht, hab ich mir endlich drauf. Ich hab's Edelweiß aus der Gruppe, hab's Energie und hab gesagt, I love you. Please come with me to the end of the world. Edelweiß, Edelweiß. I give you my heart. Edelweiss, Edelweiss. Edelweiss, Edelweiss. You have stolen my heart. Baby, baby, it was a hard night. Du bist leider bored, früher abgereist. weiß, hast gesagt, you kiss me very well, but I have to leave you auf der Stelle. Ich kann es nicht verstehen, dass du mich im Regen hast stehen lassen. Ich kann es heute noch nicht fassen, hab mich verrenkt und dir mein kleines Herz, mein Edelweiß, geschenkt, baby.
Sie hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, auch jederzeit als Podcast in ARD Sounds. Eigentlich geht es in den Wald heute bei uns in den Radioreisen, auch in unserer nächsten Geschichte. Allerdings steht da im Wald erstmal ein Haus, das eindeutig die Show stiehlt. Dieses Haus ist nämlich groß, eine Burg und ein Schloss ist es auch noch. Es gehört dem Fürsten von Liechtenstein und da wohnt die Familie auch tatsächlich. Eine Familie, die ein Händchen fürs Geld bewiesen hat. Die Liechtenstein Global Trust Bank gehört dem Fürstenhaus und hat mit dafür gesorgt, dass seine Durchlaucht Hans Adam II. Als reichster Royal Europas gilt. Ein spannender Ort also, die Burg, die über das winzige Land zwischen Rhein und Gebirge schaut, das Schloss Vaduz. Simon Berninger wollte sich das anschauen und ist am Ende, Spoiler, dann doch noch tief im Wald gewesen.
Einmal fühlen wie ein Fürst. Das war meine Vision, für die ich ins liechtensteinische Vaduz aufgebrochen bin. 120 Meter über der Hauptstadt des kleinen Fürstentums, auf einer Felsterrasse, da thront ein malerisches Schloss aus dem Mittelalter. Man sieht es hier auf jeder Postkarte und vor Ort quasi von überall aus in echt. Von Vaduz aus sieht man die steinerne Schlossmauer, dahinter erhebt sich das backsteinerne Gemäuer, das der Schlossturm mit seinem braunen Spitzdach überragt. Wie es wohl von innen aussieht? Bevor es losgeht, will ich mich noch mit Infos aus dem Tourismusbüro eindecken.
Das Schloss oben von der Kirche, oder?
Nein, es ist geschlossen, unser Post von oben.
Also es ist privat?
Genau,
war
es ist besetzt. Seit schon 300 Jahren.
Na toll, da werben sie hier in Vaduz mit einem romantischen Schloss und dann kann man nicht hinein. Gut, ich hätte mich auch vorher mal schlau machen können. Im Internet steht's überall, wie ich jetzt weiß. Trotzdem bin ich nicht der Einzige, der mit falschen Erwartungen hierher gekommen ist.
Haben schon mehrere gefragt wahrscheinlich.
Täglich.
Viele sind enttäuscht wahrscheinlich, oder?
Manche ja, das sagen wir immer, wenn jemand fragt, wie komme ich zum Schloss, dann erzählen wir das alles, aber dann können wir auch an, man kann nicht hinein. Es gibt mehrere, die dann mit den Drohnen fliegen möchten, dann werden sie erschossen.
Also die Drohne, nicht der...
Genau, die Drohne.
Nicht der Steuerer.
Nein, nein, aber er würde dann eine Post kriegen, oder?
Strafe.
Eine Strafe, genau. Eine Strafe, ja.
Okay, hört sich nicht wirklich erstrebenswert an. Was ich immerhin darf, zum Schloss raufwandern. Also los. Ich komme ganz schön ins Schnaufen. Der Aufstieg ist steil, aber er lohnt sich. Der schmale Fußweg schlängelt sich von der Stadt aus in Serpentinen hinauf zum Schloss und ist flankiert mit verschiedenen Infotafeln zu Land und Leuten. So lerne ich, mit einem Ritter namens Hugo ist das Geschlecht der Liechtensteiner erstmals in den Geschichtsbüchern erwähnt. Im 12. Jahrhundert. 1719 wird Liechtenstein dann Fürstentum, aber man regiert es lange Zeit von Österreich aus, bis ins 20. Jahrhundert. Erst als die Nazis Österreich annektieren, nimmt Liechtensteins Landesfürst tatsächlich Wohnsitz im eigenen Land. Franz Josef II. Zieht ins Schloss Vaduz. Das Schloss, vor dem ich nun stehe. Sehr viel weiter als bis zur bezinnten Schlossmauer komme ich allerdings nicht. Und auch nicht der Wanderer, der mir meine neugierigen Blicke offenbar ansieht.
Ist klar, das will jeder mal sehen, oder? Wenn einer einmal hier ist. Aber da wohnen mindestens 50 Leute wohnen da in einem Schloss oder noch mehr. Mit seiner ganzen Belegschaft.
Ist doch traurig, oder? Dass man nicht rein darf und gucken.
Nein, 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 nein. Das ist schon seit 1938 so.
Wir unterhalten uns ein bisschen und ich erfahre, dass mein Gegenüber Manfred heißt. Er erzählt mir, dass heute Fürst Hans Adam II. Und sein ältester Sohn, Erbprinz Alois, im Schloss wohnen. Der Prinz ist seit 2004 Stellvertreter seines Vaters.
Sie waren das erste Mal hier, oder?
Ja,
das erste Mal. Ja, ja. Also fast jeden Tag gehe ich hoch hier und runter. Ich sehe immer Leute, immer. Und es kommen immer mehr Leute hierher. Jedes Jahr ist die Entwicklung etwas mehr, oder? Ich habe schon viel mit Engländern und Belgiern und habe ich gesprochen, so. Die interessieren sich auch für das Schloss. Aber das kannst du halt nicht anschauen.
Zumindest von innen halt nicht. Der Einheimische nimmt's gelassen. Im alten Kino, unten in Vaduz, würde ja auch ein Film gezeigt, der die gut 130 Schlosszimmer porträtiert. Die Einblicke, die man auf der Leinwand bekommt, sind vermutlich etwas glamouröser als das, was ich hier oben in echt sehe. Momentan warten nämlich Bauarbeiter mit schwerem Gerät auf.
Dieses Jahr wird das alles eingerüstet und renoviert. Komplett. Alles, das ganze Schloss wird gerüstet. Und dann wird gearbeitet. Neue Fassaden, alles kommt neu.
Na ja, das ist ein uraltes Schloss, ne?
Ja, das ist auch bald 1000 Jahre. Das ist schon auch reparaturbedürftig, oder?
1322 wird das Schloss erstmals urkundlich erwähnt. Klar, dass man da ordentlich investieren muss, um das alte Gemäuer in Schuss zu halten. Sonst würde es dem Fürstensitz irgendwann vielleicht mal genauso gehen wie einem anderen Gebäude, auf das mich Manfred aufmerksam macht. Das sogenannte Wildschloss. Es ist weiter oben im Schlosswald noch als Ruine zu besichtigen.
Das war im 12. Jahrhundert erbaut worden. Und für Liechtenstein ist das bekannt, oder? Man liest unten im Tal Wildschloss. Da kommen alle, viele kommen hoch. Das ist schon schön, ja. Wenn sie draußen stehen und schön Wetter, sehen sie über das ganze Land her.
Das klingt verlockend und könnte mir am Ende doch noch einen fürstlich erhabenen Moment bescheren, wenn auch nicht ganz so glamourös, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Am Schlossparkplatz zeigt mir Manfred das Schild zum Wildschloss. Von hier führt mich ein Waldweg oberhalb von Vaduz geradeaus. Hier habe ich Panoramablick. Vaduz im Tal, dahinter der Rhein und daran anschließend die Appenzeller Alpen. Ungefähr 2000 Meter hoch, schneebedeckt. Der Hohe Kasten, die Stauberer Kanzel, der Furgelnfirst und all die übrigen Gipfel. An einer Gabelung führt mich der Weg zum Wildschloss rechts den Berg hinauf und hinauf und hinauf. Es geht immer so weiter, tiefer, dunkler den Waldweg bergauf. Nach einer gewissen Zeit, sind es 20 Minuten oder schon eine Stunde, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich überhaupt richtig bin. Zumal allein, weit und breit keine Menschenseele zu hören oder zu sehen. Mein Handy kann ich nicht fragen, das Roaming habe ich abgestellt, weil es in Liechtenstein genauso teuer wäre wie in der Schweiz. Doch dann, urplötzlich wie aus dem Nichts, kommt mir eine Joggerin entgegen.
Entschuldigung, zu dem Wildschloss.
Ja, da aber weiter.
Und lohnt sich das, dorthin zu gehen?
Ja, es ist schon, wenn man Burgruine mag, schon, ja.
Und ist es noch weit?
Ich weiß nicht, wie schnell sie laufen.
Also ich bin jetzt nicht schlecht im Tempo.
Wenn man Führer läuft, 20 Minuten.
20 Minuten, noch aber bergauf die ganze Zeit.
Also weiter, ja.
Alles klar, danke.
Wenn man Führi läuft, was auch immer das bedeutet, ich tue es ganz offensichtlich nicht. Denn nach 20 Minuten ist noch immer kein Schloss zu sehen. Auf dem falschen Weg kann ich aber nicht sein. Es gab gar keine Möglichkeit, abzubiegen. Allmählich wird es dunkler um mich herum. Die Bäume fangen das bisschen Sonnenlicht ab, das es gerade noch so aus den Wolken geschafft hat. Was soll ich tun? Umdrehen oder weitermarschieren?
Entschuldigung.
Ah, da, ein Mensch. Der kann mir vielleicht helfen.
Zum Wildschloss?
Einfach da, als die Straße.
Ist es noch weit?
Ja, noch 2 Kilometer.
Und schaffe ich das bis Tageslicht zurück?
Weil ja, ja.
Also einfach weiterlaufen.
Alles gerade umgeschlagen.
So 20 Minuten?
Ja, halbe Stunde.
Halbe Stunde. Okay, danke. Ja. Ciao.
Himmel. Je weiter ich in Richtung Wildschloss laufe, desto weiter weg scheint es zu liegen. Vielleicht hängt das mit dem Spuk zusammen, den mir der Autofahrer noch über mein Ziel erzählt. Laut Volksmund sollen im Wildschloss einst diebische Raubritter gelebt haben, die die frommen Dorfbewohner unten im Tal gepeinigt haben. Von dort sollen sie Frauen zu sich ins Schloss geholt haben, die Dorfbewohner bestohlen und rauschende Feste hier oben am Berg gefeiert haben. Die Strafe für ihre Frevel ist dann von einer Etage höher gekommen. Für ihre Untaten soll sie Gott gestraft und das Schloss über sie zum Einsturz gebracht haben. Glaubt man dem Volksmund, wäre die Wildschlossruine zugleich letzte Ruhestätte der Bösewichte, die dort auch immer noch als Geister ihr Unwesen treiben sollen. Und eben diesem unheilvollen Ort laufe ich nun also entgegen, im düsteren Wald, dazu bei Nieselregen und ganz alleine. Fürstlich muss sich anders anfühlen, denke ich mir, just als sich vor mir plötzlich eine kleine Lichtung auftut. Da ist sie endlich, die Schlossruine. In 860 Metern Höhe ragt das alte Gemäuer imposant auf dem Plateau empor. Dahinter über Vaduz hinweg die Appenzeller Alpen. Und kaum, dass ich näher treten will, höre ich plötzlich eine Stimme. Ein Geist?
Bit more careful, spooky.
Nein, kein Geist. Gott sei Dank. Es ist ein Engländer, der hier auf einer Wanderung Station macht und sich bloß einen Scherz mit mir erlaubt. Die Legenden um den Ort kennt er offenbar auch. Er heißt Dave und ist schon zum dritten Mal hier.
It's quite nice, yeah. Three times, it's the third time I visited it, so it must be good.
Three times?
I've been there three times, different visits, yeah, I love it.
Cool. Something about the history of the castle?
Not much.
Handfestes zu dem Ort nennen kann er mir allerdings nicht, obwohl es offenbar auch eine Infotafel gibt.
But I can't speak German, so I couldn't read it anyway.
So I will read the signs. Oh. And I can tell you the history.
Yeah, I can translate them. A fairly good idea, so.
Und so spiele ich für den ruinenbegeisterten Engländer den Übersetzer, auch wenn die Infotafel nicht viel hergibt. Das Waldschloss heißt auch Ruine Schalun und ist benannt nach den Herren von Schalun aus dem 13. Jahrhundert. Über die ist allerdings auch nicht viel bekannt. Ob es wohl die Plünderer waren, die die Bewohner unten im Tal drangsaliert hatten und dafür hier oben ihr Leben lassen mussten? Archäologen zufolge müssen die einstigen Bewohner jedenfalls im 14. Jahrhundert plötzlich weg gewesen sein. Darauf kommt man, weil Wissenschaftler hier Brandspuren gefunden haben. Geblieben ist die Ruine mit abgebrochenem Turm, der das kleine Plateau noch heute überragt. Ein wirklich außergewöhnlicher Ort, gerade weil so vieles über ihn im Dunkeln liegt. Das mag das Waldschloss hier oben mit dem noch bewohnten Schloss von Vaduz weiter unten gemeinsam haben. Beide bleiben voller Geheimnisse. Das eine, weil man nicht hinein kann. Das andere, weil man nicht mehr viel darüber herausfinden kann. Unterm Strich sehe ich es wie Dave.
Yeah, it's the old castle. You've seen the new one.
Yeah, I mean where the prince is resting, yeah?
Yeah, yeah. Yeah. So you've seen that today?
Yes.
So two castles in one day. I think it's nice.
So gesehen hat sich mein Abstecher ins Fürstentum also gleich doppelt gelohnt.
Gleich neben Liechtenstein, da ist Österreich, und zwar das Bundesland Vorarlberg. Aus der Nähe von Bregenz kommt Nadja Bodlak, die sich als Sängerin Nella nennt, mit zwei N am Anfang. Hier singt sie gleich im Dialekt, bitte trotzdem auf den Text achten, der hat's nämlich in sich. Hier eine kleine Hilfe, für die mach ich mir gern hi. Es geht um Schönheitsoperationen. Nella mit Besser. Bayern 2, die Radioreisen. Bei uns geht's heute in den Wald. Gerade waren wir in Liechtenstein eingeklemmt zwischen Schweiz und Österreich. Der Bregenzer Wald ist gleich ums Eck. So heißt die Gegend ganz im Westen von Vorarlberg, wo es vom Gebirge runtergeht an den Bodensee. Dort hat Doris Franz ein kleines Stück Wald von ihren Eltern geerbt. Sie wollte das Geschenk nutzen, um ihre Liebe zur Natur und ihre Begeisterung für Gedichte zusammenzubringen. Nicht nur für sich, sondern für die Allgemeinheit. Das Ergebnis ist der Maria-Erika-Lyrik-Weg. Das ist dann vielleicht Waldbaden in der nächsten Dimension. Nicht nur atmen und auf sich selber schauen, sondern auch noch Input zum Nachdenken bekommen. Schöne Idee eigentlich. Warum dann manche doch das Bedürfnis haben, so etwas doch Schönes zu zerstören, das bleibt ein Rätsel. Thomas Reichert forscht nach.
Zuvor haben schon viele gesagt, weshalb nimmst du Ton, das ist ja zerbrechlich. Das ist halt auch in der Natur so. Je zarter, schöner, feiner etwas ist, umso zerbrechlicher allermeistens. Und mit dem muss man leben.
Doris Franz steht vor einer Tontafel, die aussieht wie ein gesprungenes Smartphone-Display. In den hellbeigen Ton sind Gedichtverse mit einem Stempel eingeprägt. Warum zerstört jemand absichtlich so fragile Kunstwerke? Dazu später mehr. Rund ein Dutzend dieser Verssteine steht am Lyrikweg in Vorarlberg, nur wenige Schritte auseinander. Ein schattiger Pfad führt durch ein kleines Waldstück am Ufer der Bregenzer Ach. Laub raschelt unter den Schritten, die Sonne bricht schwach durch den Hochnebel. Auf nur rund 200 Metern hat Doris Franz, die Kuratorin und Initiatorin des Weges, rund ein Dutzend Gedichte platziert.
Und ich habe mir die Plätze so ausgesucht, dass ich mit meinen aktuellen Lieblingsgedichten damals mich wirklich hingestellt habe und sie für mich laut gelesen habe und geschaut, passt mir das hier, passt das da zu der Stelle. Manchmal habe ich es wieder mit und gedacht, nein, ich suche ein anderes Gedicht, weil es einfach wieder anders klingt, als wenn ich es zu Hause lese und mir es zu Hause ausdenke.
Für den richtigen Klang hat die Musiklehrerin Doris Franz aus Vorarlberg ein feines Gehör. Vor einigen Jahren hat die 45-Jährige ein kleines Waldstück direkt an der Bregenzer Ach vermacht bekommen. Wie könnte sie es nutzen? Ihre Freundin, die Lyrikerin Evelyn Brandt, gibt ihr schließlich den entscheidenden Denkanstoß.
Ich habe mit Evelyn Brandt einige Literaturfahrten gemacht. Und gleichzeitig haben mir meine Eltern dieses Stück Wald geschenkt. Dann kam der Wunsch, dass ich einfach für mich da und dort gern eines meiner liebsten Gedichte hätte. Das habe ich länger mit mir herumgetragen, auch schon mit meiner Mutter besprochen und irgendwann Evelyn Brandt erzählt im Telefon. Und sie hat sofort gemeint, das musst du machen. Und zwar nicht nur so ein bisschen für dich, sondern überleg dir ein Konzept, damit der Weg eben zugänglich wird für alle und dass das etwas wird, von dem auch die Gesellschaft profitieren kann.
Doch es dauert, bis das Konzept umgesetzt werden kann. Die ersten Ideen sind nicht finanzierbar, denn der Lyrikweg ist eine Privatinitiative. Unterstützt haben Doris Franz nur die Gemeinden Eck und Andelsbuch, die der Weg verbindet, und ein paar wenige lokale Sponsoren. Erst als Doris den Bildhauer Udo Rabensteiner und den Keramikkünstler Mario Meusburger mit ins Boot holt, finden sie gemeinsam eine bezahlbare und charmante Lösung.
Auf einem Jahrtausende alten Achbollen, also Achstein, liegt ein Tonblatt. Der Ton wurde bedruckt. Wir haben ein Negativ erstellt mit dem Gedicht, in diesem Fall jetzt von Friedrich Hölderlin, und das Tonblatt auf den Stein gelegt. So hat es die Form vom Stein angenommen und ist angetrocknet. Und in diesem Zustand haben wir es sehr vorsichtig zum Ofen gebracht. Es wurde zuerst noch glasiert und dann gebrannt.
2021 ist es dann soweit. Der Maria-Erika-Lyrikweg wird eröffnet. Benannt hat ihn Doris Franz nach ihrer Mutter. Sie hat ihr den Wald vermacht und ihr auch die Liebe zum dichterischen Wort mitgegeben.
Ich fühle mich sehr geehrt. Und wie Doris einen Namen gesucht hat, Und dann, wo sie dann sich entschlossen hat und gesehen hat, dass sie meinen Namen nehmen, bin ich sehr überrascht gewesen und habe mich grob gefreut.
Maria Erika hat ihrer Tochter oft sogenannte Wäldergedichte im Dialekt des Bregenzer Waldes vorgetragen. Einige kann Doris auch Jahrzehnte später noch immer.
Das Vogelnest. Ein 9-jähriges Büble hat Sünder wie Kind, den Bett zu erheeren ganz genau. Natürlich kann es erst einmal Gott und dem Mint und dann also alles aneinander nau. Der Herr hat sich gerüspelt. Bist fertig, so. Was nützt mir, sonst zeig mir es nicht geschwind. Du musst mir alles zeigen, bei mir und bei Mo, sonst wirst du den Hellun verbrannt.
Das war wälderisch. Vom Mundartdichter Gebhard Wölfle, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt hat. Unter denjenigen, die des Wälderdialekts mächtig sind, hat er noch immer viele Fans. Der Lyrikweg, eine tolle Sache für die Allgemeinheit. Doch das sehen offensichtlich nicht alle so. Einige der Tontafeln werden zerstört. Warum tun Menschen so etwas? Doris Franz sieht im Vandalismus Anzeichen tiefer liegender Strömungen in der Gesellschaft.
Aber ich sehe es halt auch ein bisschen als Zeichen der Zeit, dass recht schnell losgegangen wird auf etwas, das sich nicht wehren kann. Und ich sehe es aber auch so, dass die Aggression ist einfach ein Teil der Menschheit und von uns allen. Die Frage ist immer, wie geht man damit um?
Es ist nicht der einzige Fall von Gewalt gegen Dinge in Vorarlberg. Im nur wenige Kilometer flussabwärts gelegenen Bregenz sind 2024 mehrfach Plakate zu einer Ausstellung der Künstlerin Anne Imhoff beschädigt worden. Offenbar hat der Titel der Ausstellung, Wish You Were Gay, bestimmte Menschen so sehr gestört, dass sie das Wort gay aus den Plakaten herausgeschnitten haben. Unbekannte haben die beschädigten Plakate dann mit einem Banner geflickt, das den Satz zu Wish You Were Tolerant wieder vervollständigt. Auf dem Lyrikweg ist der Vandalismus wohl nicht politisch motiviert. Ganz verhindern lassen sich solche Vorfälle wahrscheinlich nicht. Denn Doris Franz möchte ihren Weg ja explizit mit der Öffentlichkeit teilen und hat sich bewusst für das fragile Material Ton entschieden. Trost findet Doris in dieser Situation in den Worten des Bregenzer Wälder Dichters Franz Michael Felder, einem Zeitgenossen des bereits zitierten Gebhard Wölfle.
Ich suche gern statt dem Trennenden das Gemeinsame auf, wo es ein Großes zu erreichen gilt.
Doris entscheidet sich weiterzumachen. Sie sammelt die Scherben auf, fügt sie zusammen und befestigt die Bruchstücke wieder auf den Flussfelsen. Die Verse sind dort immer noch lesbar, genauso wie die Spuren der Beschädigung. Wahrscheinlich gehören Angriffe, Verletzungen und Narben mittlerweile dazu, wenn man Persönliches in der Öffentlichkeit preisgibt. Doch der Mut, sich zu exponieren, wird belohnt. Die positiven Rückmeldungen überwiegen bei weitem. Zum Beispiel von einheimischen Wanderern wie Richard.
Was mir gut gefällt, ist, dass das einfach verschiedene Dichter, die ich eigentlich im Gymnasium schon gehört habe, dass man da in Ruhe ein Gedicht von denen lesen kann. Und letztes Jahr ist das eine Aktion vom Gymnasium von Borgeck. Und da habe ich einen ehemaligen Schüler von mir entdeckt, der eine Lyrik hinterlassen hat da. Mal, das ist schön. Schon eine brutal schöne landschaftliche Gegend da jetzt einfach.
Auch Doris Franz' Freundin und Mentorin Evelyn Brandt ist beeindruckt vom Ergebnis des Projekts, das sie seit den ersten Überlegungen begleitet hat.
Hier merkt man, dass das ein Weg, eine lyrische Annäherung ist für alle. Weil auch der schnelle Wanderer, der schnelle Geher, der wird zumindest am letzten Wegstein oder am ersten stehen bleiben und zumindest ein Brocken Wort mitnehmen, das ihm begleitet und das ihm bleibt.
Eines dieser kostbaren Souvenirs bietet Rainer Maria Rilke an.
Vor lauter Lauschen und Staunen sei still, du mein tief, tiefes Leben, dass du weißt, was der Wind dir will, eh noch die Birken beben. Das ist für mich so ein Ruhe- und Kraftort.
Ungefähr in der Mitte des Weges, im Schatten von Fichte und Ahorn, hat Doris etwas Platz gemacht. Dort, wo nach Friedrich Hölderlin der Mittag seine Schwüle und der Donner seine Stimme verliert, stehen ein paar Bänke im Halbkreis auf einer kleinen Lichtung. Es ist ein Rast- und Picknickplatz in Hörweite der Bregenzer Ach, die plätschernd Richtung Bodensee fließt. Doris nennt es ihr Laubparkett. Hier ist früher ein Geräteschuppen gestanden, der bei einem Hochwasser überflutet und schwer beschädigt wurde. Oder, mit den Worten von Hilde Domin ausgedrückt, deren Tafel einen Platz ganz in der Nähe gefunden hat. Wir werden eingetaucht und mit dem Wasser der Sintflut gewaschen. Wir werden durchnässt, bis auf die Herzhaut. Dass eine Menge Herzblut in den Weg geflossen ist, ist beim Spazieren spürbar. Und Doris Franz entwickelt ihre Idee ständig weiter. So nutzt sie besagtes Laubparkett für Veranstaltungen wie Lesungen und Konzerte. Außerdem gibt es neben den Steinen mit den Gedichttafeln, sozusagen der Dauerausstellung, auch eine wechselnde Ausstellung. Graue Filzblätter werden dann in den Bäumen aufgehängt und jährlich mit neuen Versen bedruckt. Sie sind das ganze Jahr über Sonne, Wind und Regen ausgesetzt und auch einer Art von Vandalismus.
An den verschiedenen Filzen habe ich dann beobachtet, dass wohl Vögel immer und immer wieder daran zerren und reißen, bis dann zwei, drei auch gefehlt haben oder einfach nur noch schief so Reste am Baum gehängt sind.
Das ganze Jahr über kann man den Lyrikweg entlang spazieren. Gerade wird die Wechselausstellung bespielt vom deutschen Lyriker und Verleger Michael Krüger. Durchatmen und nachdenken im Wald, dass das mehr sein kann als einfach spazieren gehen, das wurde zuerst in Japan zum Konzept erhoben. Shinrin-yoku heißt das auf Japanisch und das bedeutet ganz wörtlich Wald, Bad. Das japanische Schriftzeichen für Baum sieht übrigens auch aus wie ein stilisierter Nadelbaum. Das Kanji für Wald besteht praktischerweise aus drei Baumzeichen. Und jetzt wird's fast schon magisch. Ein kleiner Querstrich durch den Baumstamm im Schriftzeichen macht aus dem Baum die Wurzel, den Ursprung. Jetzt noch eine Sonne davor und schon steht da Nihon, Japan, Ursprung der Sonne. Jetzt noch ergänzen, dass das Wurzel-Ursprungszeichen gleichzeitig auch noch Buch heißt. Vieles hat viele Bedeutungen in Japan. Wer mehr dazu wissen möchte, hier kommt eine Hörempfehlung von den Kollegen von Radio Wissen. Edo, die größte Stadt der Welt, Tokio im 18. Jahrhundert. Da geht es eine Stunde lang um das alte Edo, um historische Wege, den Shogun und die Samurai und was davon heute noch zu spüren ist. Edo, die größte Stadt der Welt, zu finden bei Radio Wissen in ARD Sounds. Den Link dazu gibt's in unserem Podcast in den Shownotes. Wir kommen jetzt in den Radioreisen wieder raus aus dem Wald. Ich persönlich freue mich schon aufs Schwammerlsuchen. Hoffentlich regnet es bald ein bisschen. Und ich nehme mir fest vor, ich werde das jetzt auch mal ganz bewusst versuchen mit dem Waldbaden. Mir schwebt da schon eine bestimmte Gumpe im Wald vor. Okay, das war jetzt zu wörtlich. Mit nass werden hat Waldbaden ja nichts zu tun. Aber ich könnte ja auch im Wasser, im Wald, dem Wald zuhören. Da spricht gar nichts dagegen. Wo auch immer Sie die nächste Gelegenheit zum Waldbaden finden, das Waldhören mit unserer Wald-Sound-Podcast-Folge, das funktioniert garantiert immer. Und wenn Sie dann schon in ARD Sound sind, hören Sie doch auch mal rein in unseren Tochter-Podcast This is Nature. Da geht's mit Natursounds nicht nur in den Wald, sondern auch an den See, in einen sommerlichen Regenschauer und ganz nah an einen Bienenstock ohne Stichgefahr. Das verspricht am Mikrofon Bärbel Wossack.